wenn Sie den Begriff Kunst erwähnen, es gibt Bildmotive, die sehr verbreitet sind. Es gibt Bildmotive, die ganz einzigartig sind. Aber ich würde mal davon ausgehen, in einem Studio hier im Land, da haben die Leute halt eine Liste von Standard-Tattoos, die sie anbringen wollen. Was sind da so beliebte Motive und woher kommen die?
Ja, ich möchte gleich entgegnen, dass ein guter Tätowierer eben keine Liste hat mit Standardmotiven, sondern ganz stark versucht, auch den Willen zu explorieren der Personen. Und zum Beispiel, ich kenne Tätowierer, die lehnen auch die Gesichtstätowierung ab oder sie lehnen es auch ab, Partnerschaftsnamen gegenseitig zu tätowieren, weil sie einfach sagen, das ist vergänglich und da kann sich jemand auch weiterentwickeln und ich möchte eigentlich nur Qualität anbringen und eben kein Massenphänomen produzieren. Das Massenphänomen wurde von Adorno übrigens sehr stark auch kritisiert. Und wenn ich jetzt böse sein darf, die Arschgeweihe, Verzeihung den Ausdruck, das wäre so ein Massenphänomen, was definitiv vergänglich ist und auch schon längst nicht mehr in Mode ist. Und da wurden auch sehr viele Gurken produziert. Die Gurke ist in der Tätowierszene ein Begriff für ein schlecht gemachtes Tattoo, das man später covern oder überdecken muss. Aber sicherlich sehr beliebte Motive sind Totenköpfe, weil sie etwas morbid sind, weil sie natürlich ein bisschen Furcht einflößen, weil der Tod etwas ist, vor dem sich jeder ein bisschen fürchtet und weil man natürlich dadurch auch beeindrucken kann. Es ist natürlich die japanische Szene auch sehr modern, also mit Kois oder mit Kirschblüten. Aber man sieht also sehr viele neuartige Stile auch in der Tattoo-Kunst. Und diese Stile, das ist auch schwer, diese ganze Vielfalt an Stilen zu durchblicken. Da müsste man schon auch in die Tattoo-Hefte schauen, wo auch immer wieder diese Stile vorgestellt werden. Ich habe einen Vorarlberger Künstler, den Daniel Hofer, im Buch erwähnt. Der hat sein Tattoo-Studio in Dornbirn und bei ihm ist es zum Beispiel so, dass er mit jemandem spricht und sich auch ganz genau inhaltlich Gedanken macht, bevor er ein Tattoo sticht und das Ganze auch sehr sorgfältig macht.
Sie haben ja für dieses Buch zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem also mit Tätowierern, aber auch mit Künstlern. Ich nenne als Beispiel Flatz, der sich selber tätowiert, beziehungsweise das auch an anderen durchführt. Was unterscheidet einen Künstler wie Flatz von einem weniger bekannten Menschen, der auch viel spontaner, viel weniger reflektiert vielleicht das Ganze betreibt?
Also ich bin damals zu Flatz nach München gefahren und er hat mich in seinem Atelier empfangen, war sehr freundlich. Er möchte natürlich mit seiner Kunst provozieren und möchte die Leute zum Nachdenken anregen und hat zum Beispiel für einige Menschen Tattoos entworfen und hat aber diese Tattoos dahingehend entworfen, dass es immer ein bisschen eine Botschaft war. Es war also appellativer Charakter dort spürbar und die Leute mussten sich oder durften sich dann eigentlich mit seiner Botschaft auseinandersetzen und es wurden Dinge kritisch hinterfragt. Bei jemandem, der tätowiert, das ist natürlich immer eine Dienstleistung, aber ein guter Tätowierer ist nicht nur ein guter Handwerker, sondern ist auch ein Künstler, der versucht, den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Und ich denke, solange man nicht den Massenphänomenen anheimliegt, indem man einfach unreflektiert gerade einen neuen Trend tätowiert, sondern indem man sich der Bedeutung des Bildes, der Herkunft und des Hintergrundes bewusst wird, solange kann man das auch als Kunst verstehen.
Nun spielt eine bestimmte Rolle beim Akt des Tätowierens der Schmerz, den jemand empfindet, weil der wird ja gestochen in die Haut. Als Psychotherapeutin, welche Rolle spielt die Tatsache, dass ich dabei Schmerz empfinde, wenn ich mich tätowieren lasse?
Ja, also ich bin da ein schlechtes Beispiel, weil ich nahm immer eine Schmerzcreme, um keinen Schmerz zu spüren. Mir ging es also ausschließlich um die Kunst. Ich kann mir aber vorstellen, dass im Zuge dieser sogenannten Body Modification, sei es Piercen oder Tätowieren oder anderer Phänomene der Körperkultur, die Lust und der Schmerz im Sinne eines intensiven Hormonausstoßes, also zum Beispiel Endorphinstoß, dass da natürlich eine Grenze gespürt wird, die sehr oft im Alltag nicht mehr da ist. Wir wissen, dass sich die Grenzen in alle Richtungen verschieben. Und durch das intensive Schmerzerlebnis kann es zu einem Ekstaseerlebnis werden. Und dieses Ekstaseerlebnis, das ist natürlich nicht nur biochemisch im Gehirn vorhanden, sondern das geht dann durch den ganzen Körper durch. Und es ist auch so, dass es eine Sucht werden kann. Und ich glaube, das muss man auch kritisch beobachten.
Wenn man es in der Literatur sich ansieht, dann fällt einem als erstes ein Franz Kafka, bei dem die Verletzung der körperlichen Integrität durch das Tätowieren als Strafe und sogar als Todesstrafe beschrieben wird in seiner Erzählung in der Strafkolonie. Inwiefern ist das wirklich eine Verletzung der körperlichen Integrität und inwiefern sind sich die Menschen dessen auch bewusst?
Es ist natürlich so, jeder Eingriff in den Leib, in den Körper ist eine Verletzung, aber wenn ich es als Kunst definiere oder entwerfe und mir lang Zeit nehme, darüber nachzudenken, dann kann es im Sinne zum Beispiel eines Lebenspanoramas, eines tätowierten Lebenspanoramas auch ein Entwurf der künstlerisch-kreativen Identität sein, die jetzt im Rahmen der integrativen Therapie nicht bloß von einer Beschädigtheit des Leibes ausgeht, dann glaube ich, ist es zulässig, nicht mehr von Verletzung zu sprechen, sondern von einer Zierde, von einer Kunst, von einem künstlerisch-kreativen Lebensentwurf.
Der tätowierte Leib, Gunhild Häusle-Paulmichels Studie, ist im Verlag Springer erschienen.